Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wilde Zeiten im Volkspark nötigen uns mal wieder zu einer neuen Folge unseres HSV-Talks. Und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich die Tanja und mich. Hallo Tanja.
Moin.
Und was wären wir ohne Gäste? Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, der heute auch bei der PK persönlich anwesend war. Und unser Gast ist Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Thomas.
Hallo, grüß euch. Freue mich, dabei zu sein.
Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Ich habe mir so eine schöne erste Frage eben überlegt. Ich muss das einfach raus, auch wenn das ein Tiefschlag ist. Du bist HSV-Reporter bei der Süddeutschen. Interessierst du dich auch für Fußball?
Ja, ihr werdet überrascht, wie gut der HSV gelesen wird. Auch in der Süddeutschen Zeitung, die ja natürlich Gesamtdeutschland abdecken möchte, aber wir hatten da mal eine Erhebung, eine interne. Ich hoffe, ich darf das verraten, aber ich denke schon. Und da in dem Zeitraum zumindest landet der HSV auf Platz 2 hinter dem FC Bayern. Also da, wo er eigentlich auch in der Tabelle landen müsste, ne?
Wenn man Uli Hoeneß glauben will, ja.
Ja, das ist natürlich ein Auftakt nach Maß. Ich weiß jetzt bloß nicht wieder, wie wir auf diese unsägliche PK kommen wollen, nach diesem herrlichen Auftakt.
Wie verzweifelt warst du, ja, Thomas?
Also ich muss sagen, ich saß dort und habe mich ehrlich schon auch echt ein bisschen gewundert. Also ich bin ja von Beruf kein PR-Berater, aber wenn ich einer wäre, hätte ich wahrscheinlich Marcel Janssen von diesem Auftritt abgeraten. Wie habt ihr das denn gesehen als langjähriger Beobachter?
Ich fürchte genauso, deswegen auch meine Frage, weil wir waren alle so ein bisschen fassungslos. Was für ein, naja, sagen wir es ganz ehrlich, es war teilweise gestammelt und zu wenig auf den Punkt, was er da gesagt hat. Wenn er überhaupt eine Frage beantwortet hat.
Wir haben uns eben schon gefragt, gerade das Eröffnungsstatement. Also entweder muss der Pressechef da gefeuert werden oder der Redner. Einer von beiden hat seinen Job da nicht gemacht. Also entweder der eine nichts gesagt oder der andere nicht zugehört. Wie kannst du so eine PK eröffnen?
Ja, also eigentlich ist ja so ein Eröffnungsstatement dazu da, einfach mal alles darzulegen aus Sicht von Marcel Janssen. Und das waren ja irgendwie 3-4 Sätze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kurz hingesagt und weiter im Text. Also ja. Das war der Start. Und wie man es wiederum nicht machen sollte, das war zwar keine ausgestrahlte Pressekonferenz, aber es gab ja mal eine doch sehr bemerkenswerte Presserunde mit Thomas Wüstefeld. Und da hat er wiederum in seinem Eingangsstatement circa eine Dreiviertelstunde, glaube ich, geredet. Da war ich damals auch dabei. Also es geht so und so.
Ja. Aber geht's auch richtig beim HSV? Das ist die Frage. Wir machen uns auf die Suche, vielleicht finden wir da irgendwas. Nein, also jetzt mal, wir wollen das ja auch nicht ins Lächerliche ziehen, das Ganze, aber ich muss schon sagen, ich war einigermaßen perplex.
Ja. Vor allen Dingen, so eine Frage, so ein Eingangsstatement, das kriegst du ja hin und du lavierst da nicht irgendwie über Terminfindung.
Was hat euch denn so rein inhaltlich am meisten gestört?
Also, wenn ich jetzt dieses Frage-Antwort-Spiel zu den Doktortitel sehe, also das fand ich schon grausam. Meiner Meinung nach kam kaum eine vernünftige Aussage. Es war alles zusammenhangloses gestammelt, auf Deutsch gesagt, von Janssen. Also es war der Gesamtauftritt, also der hat mich wirklich schockiert. Also ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich jetzt ein paar Einzelheiten gesehen, aber dieses Frage-Antwort-Spiel immer wieder, dass er ja nicht da gewesen ist. Ich habe mich immer gefragt, haben die denn Mittwoch, als sie ihre AR-Sitzung hatten, dann nicht mal kurz gesagt, sag mal, wie war das eigentlich mit Doktortiteln beim Wüstefeld? Ist da was bei rumgekommen oder nicht? Kannst du mir nicht sagen, dass das keiner gefragt hat, schon aus persönlichem Interesse nicht, oder?
Ja, also wir bewegen uns natürlich jetzt dennoch im Bereich der Mutmaßungen, ne? Also das möchte ich voranschicken, aber es wurde ja dann auch von Kollegen insbesondere immer wieder nachgefragt, Herr Jansen, Marcel, Cello, wie auch immer, wie kann das denn sein, dass man als Aufsichtsratschef davon nicht in dieser Zeit Wind bekommen hat? Und dann habe ja, glaube ich, sogar ich persönlich nachgefragt, ob es denn jetzt auch in Zukunft gar nicht im Interesse des Aufsichtsrats sein wird, da Aufklärung in die Sache zu bringen, auch mit dem Hinweis darauf, dass in 1,5 Wochen gegen Kaiserslautern wieder mehr als 50.000 Leute in den Volkspark kommen werden, mit einem durchaus berechtigten Interesse daran, ob da jetzt jemand 9 Monate lang das operative Geschäft geleitet hat, zumindest ja auch das Ressort Finanzen und so weiter und so fort, der womöglich akademische Titel nicht rechtmäßig erworben hat. Und dass man da keine Aufklärung in die Sache bringen will, das ist schon bemerkenswert. Und das ist ja fast schon skandalös. Ich kann es eigentlich nicht anders sagen.
Also ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass es uns egal ist, ob Herr Wüstefeld jetzt tatsächlich einen Doktor oder einen Professorentitel hat. Aber da muss doch mal Butter bei die Fische. Also entweder er sagt, nee, komm hier, Professorentitel ist sowieso schon lange perdu und Doktortitel habe ich an der und der Uni gemacht. Das kann ja nicht so schwer sein.
Natürlich nicht. Und da liegt eben der Verdacht nahe, dass es etwas zu verheimlichen gibt. Und zwar von Herrn Wüstefeld und womöglich auch von Marcel Jansen, der womöglich ganz genau weiß, was eigentlich Phase ist und das mit dem Gestammel auf der Pressekonferenz mutmaßlich verbergen wollte.
Also schon alleine diese Aussage, er war ja nicht dabei, als irgendwelche Menschen das untersucht haben und dass sein Handy geklingelt hätte, wenn da jetzt irgendwas aufgefallen wäre. Da komme ich immer noch nicht drüber weg, dass er da nicht irgendwie mal auf den Punkt gekommen ist. Das
ja, und man muss sich ja natürlich bewusst machen, dass das, also ich habe ja auch mal studiert und habe ein Zeugnis bekommen und das liegt bei mir daheim und das kann ich jederzeit vorweisen. Also wenn mich jemand fragt, ob ich studiert habe, dann werde ich dieses Zeugnis vorlegen und dann gibt es da auch keine Zweifel mehr daran. Und das ist wirklich ein sehr einfacher Prozess, mit dem man jegliche Vorwürfe widerlegen könnte, wenn man es denn ja tatsächlich rein faktisch machen kann, ne?
Ja, also ich glaube, bei dem Thema, da brauchen wir jetzt nicht lange rumzueiern, wie die das auf der PK gemacht haben. Wir sind uns da relativ einig und wenn ich dann immer höre, dass Wüstefeld sein Perso vorgezeigt hat, wo Doktor drinsteht, dann kann ich ja auch immer nur mit dem Kopf schütteln. Was hältst du von dieser Geschäftsbeziehung von Jansen und Wüstefeld? Das hat er ja nun auch komplett geleugnet, dass da mehr war als diese Tests für den HSV. Da begibt er sich auch auf ganz schön dünnes Eis, habe ich das Gefühl.
Ja, also man hat mittlerweile den Eindruck, und ich glaube, so deutlich muss man das sagen, dass alle darin ein Problem sehen, außer Marcel Jansen und Thomas Wüstefeld. Und das ist tatsächlich auch so, wenn man mit Leuten aus der HSV-Geschäftsstelle spricht, was ich probiere regelmäßig zu machen, was auch immer sehr interessant ist. Und man muss es so sagen, oder das ist zumindest der Eindruck, der sich bei mir verfestigt hat. Es gibt erhebliche Zweifel an dieser ganzen Konstellation und an der ganzen Compliance-Struktur auch des HSV.
Was mich jetzt auch nicht wundert, weil Compliance, glaube ich, das ist für die meisten, zumindest im Aufsichtsrat, noch ein Fremdwort. Und ich glaube, im EV ist das auch noch nicht so ganz angekommen.
Wobei ich da sagen würde, entschuldige, die meisten im Aufsichtsrat würde ich so nicht sehen. Also das sind dann in der Tat eher Marcel Jansen, der den diese Vorwürfe betreffen und womöglich auch Detlef Dinsel. Die anderen würde ich jetzt mal sagen, sind jetzt, was Compliance-Dinge angeht, zumindest mal, was mir bekannt ist, doch recht unbescholtene Blätter.
Langt aber schon. Hattest du den Eindruck, dass der Aufsichtsrat von sich aus tätig geworden wäre, wenn Herr Wüstefeld nicht von sich aus zurückgetreten wäre. Oh, schönes Konjunktiv verschachtelt.
ja, ich denke schon. Also es gibt ja auch Berichte darüber und das wurde mir auch zugerufen, also dass quasi sich die Stimmung im Aufsichtsrat gegen Wüstefeld endgültig gekippt hatte und dass er ohnehin seine Aufgaben entbunden worden wäre, wenn man jetzt nicht diese Version gefunden hätte, in der er aus familiären Gründen, wie es ja offiziell heißt, zurückgetreten wäre.
Mit anderen Worten, also auch im Aufsichtsrat ist noch einer sozusagen umgekippt und hat gesagt, so geht's nicht weiter.
Genau, also das ist die Version, die durchaus am plausibelsten scheint.
Wobei dann natürlich die nächste Frage gleich ist, dass man im Dreivierteljahr noch keinen Nachfolger gesucht hat, so wie das ja den Einschein hat, dass man noch nicht mal Finger krumm gemacht hat, um da jemanden zu finden. Man hat sich wohl da auf den Nachfolger Wüstefeld von sich selbst wohl ziemlich geeinigt gehabt schon, ne?
Ja, zumindest. Die Akteure, von denen wir ja auch gerade geredet haben, darauf deutet vieles hin. Also Wüstefeld selbst ist ja, ich glaube, das war erst auch vor 2-3 Wochen nochmal aus der Reserve gegangen und hat selbst sich ins Spiel gebracht für einen Gesamtvorstandsposten, also eben auch als Vorgesetzten von Jonas Bold. Und ja, das deutet zumindest auch sehr stark darauf hin, dass diese Planungen unter den Akteuren durchaus in diese Richtung gegangen waren.
Das versucht übrigens Tanja beim HSV-Talk auch immer, aber das spiele ich auch nicht mit.
Glaubst du?
Es ist teilweise wirklich nicht mehr nachzuvollziehen, was da war. Wie kommt man aus dieser Misere halbwegs unbeschadet als Verein noch raus? Kannst du doch eigentlich nur mit einem eisernen Besen durchfegen und alles rauskehren, was da so durch die Gegend läuft, oder?
Ja, ich glaube, man muss sich beim HSV fragen, wer ist eigentlich der Verein? Weil es gibt ja tatsächlich ganz viele verschiedene Lager. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass der Aufsichtsrat in sich ja eigentlich auch schon gespalten ist. Wir wissen, dass die Vorstände, die beiden, durchaus gespalten waren, seit sie zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten mussten. Und wir wissen auch, dass das ganze Sportressort, also inklusive Jonas Bold, inklusive Trainer Tim Walter und auch inklusive der Mannschaft, eine Opposition zu anderen Akteuren, beziehungsweise um es konkret zu sagen, durchaus auch zu Thomas Wüstefeld gebildet haben. Und ich persönlich als Beobachter würde sagen, man sollte jetzt nicht Tim Walter, Jonas Bold und die gesamte Mannschaft rauskehren, denn die machen aktuell einen sehr guten Job.
Man hatte irgendwie das Gefühl, das sind die einzigen, die so einen guten Job machen. Wobei man natürlich sagen muss, dass auf der Geschäftsstelle insgesamt schon gute Arbeit geleistet wird. Aber das wird halt überschattet von diesen Vorstandskämpfen. Und man weiß nicht so genau, wie jetzt der Aufsichtsrat damit reinspielt und was der e.V. da noch für eine Rolle spielt. Das ist alles so ein bisschen durcheinander und verwirrend.
Darf ich vielleicht zu dem Wort Vorstandskämpfe noch was hinzufügen?
Gerne doch.
Gerne.
Und zwar legt ein Vorstand, ich glaube, das kann ich verraten, der hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, das nicht als Vorstandskampf zu sehen, weil er, Jonas Bold, gar nicht so das Problem mit Thomas Wüstefeld hat, sondern, so wurde es mir auch aus der Geschäftsstelle erzählt, Die gesamte Geschäftsstelle hatte ein Problem mit Thomas Wüstefeld. Also Jonas Bold war nicht irgendwie der Akteur, der gegen Thomas Wüstefeld intrigiert hat oder dergleichen. Er war einfach, er hat sich vor die Geschäftsstelle gestellt und ist quasi auf diese Art und Weise mehr oder weniger in diesen Konflikt geraten. Aber es ist ganz klar gewesen über die vergangenen Monate, dass Wüstefeld derjenige war, und das wurde mir wirklich von vielen Stellen so erzählt, der die Geschäftsstelle aufgewiegelt hat und auf diese Art und Weise, man kann das ja kurios finden, aber auf eine Art und Weise auch eine Geschlossenheit geschaffen hat. Und zwar, man hat es ja zum Beispiel zum Ende der vergangenen Saison erleben dürfen, wie auf einmal dieses Team einen Zusammenhalt hatte, wie ganz lange nicht mehr. Und es lag auch daran, dass man, ja, ich drücke es jetzt mal so drastisch aus, eine Art Feind im Inneren hatte, gegen den man sich behaupten wollte und man wollte ja auch beweisen, dass man sportlich auf dem richtigen Weg ist.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, was du erzählst, weil irgendwie so der Eindruck aus den letzten 3 Jahren war schon, dass Jonas Bolt die Geschäftsstelle ganz gut im Griff hat und sie auch hinter sich hat. Und von daher kann ich das total nachvollziehen, was du da gerade erzählst.
Ja, also wenn Thomas Wüstefeld Unruhe reinbringen wollte, es gibt ja auch diese Gerüchte um sein Interesse an billigen weiteren Anteilskäufen, dann hat er rein faktisch eher den Sport zusammengebracht und ja, man kann es auf dem Platz, finde ich, auch ganz gut sehen. Er hat ihn auch gestärkt.
Ja, aber was passiert jetzt, wenn er weg ist? Dann sackt der HSV jetzt komplett ab in der Tabelle, weil der Zusammenhang nicht mehr da ist, oder wie?
Ja, das gilt es natürlich zu vermeiden.
Denk doch mal ein bisschen
weiter. Nee, also, ja, weiß ich nicht. Man kann als HSV-Fan natürlich jetzt darauf hoffen, dass diese Geschlossenheit so tief und fest im Herzen und in den Köpfen der gesamten sportlichen Abteilung sitzt, dass es jetzt bis zum Saisonende so bleiben wird und man ja dann diese Leistung verfestigt und ja, nach oben schielt.
Oder sonst holen wir im Dezember Bernd Hoffmann zurück. Und dann hast du das gleiche Bild weiter, wir haben wieder ein Feindbild und wir steigen auf. Das wäre doch mal wirklich, nein, also jetzt, man neigt dazu. Die ganze Geschichte ist ja so grotesk, dass man da so im Ernst gar nicht mehr drüber reden mag. Du hast heute übrigens einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben, der sonderbare Herr Professor Wüstefeld, wo du ja auch auf diese Pro-Bono-Geschichte nochmal sehr eingegangen bist, die ja auch Marcel heute mehrmals angeführt hat. So pro bono, wie man immer denkt, ist das eigentlich gar nicht, ne?
Ja, also da spiele ich ja in der Tat so ein bisschen drauf an, dass der HSV, und das unterschätzt man vielleicht sogar als jemand, der seit ganz, ganz vielen Jahren in Hamburg lebt. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Also ich bin seit 2 Jahren jetzt hier für diesen Job. Und was sofort auffällt, ist, dass der HSV einfach so einen immateriellen Wert für alle handelnden Akteure hat. Und es gibt wahrscheinlich keinen anderen Verein, der... Und das würde ich wirklich so behaupten, der deutschlandweit dir als Verantwortlicher so viele Türen öffnet in Kreise, in die du sonst gar nicht Zugang hättest. Und man hat den Eindruck, dass der HSV aufgrund dieses Umstands durchaus auch Akteure anzieht, die ein bisschen ins Rampenlicht wollen, die ja auch mal mit der Politik verkehren wollen, mit den wirklich wichtigen Kaufleuten hier in der Stadt. Und es verfestigt sich zunehmend der Eindruck, dass Thomas Wüstefeld ins Rampenlicht wollte und dass der HSV ihm dafür die Bühne bot.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das neulich gehört habe, dieses Zitat von Udo Bando, dass er gesagt haben soll, ich bin jetzt seit 10 Jahren Vorsitzender der Börse und mich kennt keine Sau. Nach einem halben Jahr als HSV-Aufsichtsratschef, da war ich hofiert und kam überall durch jede Tür.
Besser kann man es wahrscheinlich nicht zusammenfassen.
Na. Ja, ich würde sagen, wir machen ein kurzes Break, holen einmal tief Luft und überlegen, ob uns noch irgendwas zu diesem Verein einfällt.
Gern.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch bei der leicht unsäglichen PK des HSV heute, vor allen Dingen bei der Person Marcel Jansen. Was uns allen aufgefallen ist, Thomas, es war schon so, dass man als Journalist entweder da sehr fassungslos da saß oder halt ständig nochmal nachhaken musste. Hast du das schon mal so erlebt, dass man wirklich jedes einzelne Wort quasi aus Marcel Jansen rausziehen musste?
Nee, ich muss aber auch sagen, ich glaube, das war meine erste Pressekonferenz mit Marcel Janssen, weil der gibt ja eigentlich nicht so Pressekonferenzen. Also das sieht ja sein Amt gar nicht so wirklich vor. Aber ja, den Eindruck hatte ich schon auch. Das lag natürlich auch am Auftritt Marcel Janssens. Wenn er gleich alle Fragen beantwortet hätte, hätten die Journalisten ja auch nicht so vehement nachhaken müssen. Aber man hat generell, finde ich, auch in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, wie akribisch und wie kritisch da auch tatsächlich gearbeitet wurde. Und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr meinen Berufsstand loben, aber ich fand das schon eine gute und sehr kritische Begleitung des HSV. Und das kann einen als Fan, glaube ich, auch manchmal nerven. Und dann bekommt man vielleicht auch manchmal so das Gefühl, boah, hier schon wieder das, lass das doch mal. Oder ich weiß nicht, sowas wird ja vielleicht auch manchmal kritisch gesehen. Aber letztendlich, wenn diese Vorwürfe stimmen, worauf ja, wie wir gerade besprochen haben, vieles hindeutet, ist es ja im Sinne des HSV, dass dort Aufklärung betrieben wird. Zumal von den Verantwortlichen selbst nicht diese Aufklärung betrieben wurde, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre.
Ich verfolge ja diese PKs schon seit, ich weiß nicht, 10 Jahren, wann immer ich das schaffe, seit das online angeboten ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass dieser kritische Umgang mit dem HSV vor 10, 12 Jahren sehr viel Unheil hätte abwenden können. Wenn man jetzt mal so weitergeht, wo häufig man das Gefühl hatte, dass da doch irgendwo gewisse Bedenken mitgespielt haben, dass man Nachteile hätte, wenn man so sich sehr kritisch verhält, um das mal so auszudrücken.
Das ist etwas, was ich so ein bisschen aus Erzählungen kenne, denn wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin jetzt seit 2 Jahren in Hamburg und kümmere mich um den HSV. Unter anderem um den HSV und nicht nur, aber das ist schon etwas, was man immer wieder zu hören bekommt, wie es denn früher gewesen ist und dass dort diese kritische Haltung früher einfach nicht so vorhanden war und ja, dass das vielleicht auch ein Teilgrund ist, neben allen Fehlern, die in der Geschäftsstelle gemacht wurden, dass der HSV, dieser potenzielle Gigant, das werde ich nie müde zu erwähnen, jetzt dort steht, wo er halt rein sportlich steht.
Beim potenziellen Giganten bin ich übrigens immer ein bisschen vorsichtig, weil wir HSV immer zu einem etwas ungesunden Größenwahn neigen. Also insofern, lass uns mal lieber der normale Zweitligist sein, bis wir es eben nicht mehr sind. Also insofern, aber wie gesagt, also ich habe auch so, ich glaube, dass die Anfangsfragen schon gleich von Sven Tölder war es, glaube ich, der gleich die ersten doch relativ kritisch gestellt hat, dass das auch so richtig Tür und Tor geöffnet hat für alle anderen, die dann wirklich gesagt haben, so, jetzt wollen wir mal Butter bei die Fische haben.
Ja, und ich glaube, dass eben auch die ganzen Kollegen mit einem gewissen Selbstbewusstsein dort hingegangen sind, weil sie einfach wussten, das, was wir recherchiert haben, das ist wasserdicht. Wir wissen, was los ist. Wir haben wirklich unsere Arbeit gemacht und jetzt wollen wir auch mal Antworten haben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein kleiner Aspekt, der zu dieser Gesamtpressekonferenz geführt hat.
In dem Artikel von heute, da, und du hast es ja eben auch schon mal so gesagt, da schreibst du auch so ein bisschen über das Ansehen des Herrn Wüstefeld auf der Geschäftsstelle. Wenn selbst du, ich sage jetzt mal, ohne das abwerten zu meinen, als Journalist das gemerkt hast und weißt, wieso geht sowas an einen Herrn Janssen oder seinen Kollegen im Aufsichtsrat vorbei oder interessiert die das nicht?
Naja, also da kann ich jetzt eben auch nur spekulieren, aber ja, das der Mensch sieht eben die Dinge, die er sehen will oder die er eben auch nicht sehen will. Und man kann natürlich auch diese Dinge sehen und auf Besserung hoffen und irgendwie die Hoffnung haben, dass sich das Ganze irgendwie schon regeln wird und zum Guten wendet und dass die dann schon irgendwie zusammenfinden werden. Man muss denen nur Zeit geben. Also ich persönlich war mir eigentlich schon vor ja, bestimmt 2, 3, 4 Monaten sicher, dass es da noch einen großen Knall geben muss und dass es nicht so sein wird, dass Thomas Wüstefeld und Jonas Bold und Marcel Jansen und diese gesamte Konstellation noch auf Jahre zusammenarbeiten wird.
War das jetzt der Knall?
Bitte nochmal?
War das denn jetzt der Knall oder kommt der erst?
Ja, also ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall ein Knall, dass der Vorstand mit all diesen Vorwürfen im Gepäck die Segel streichen musste. Was noch kommt, das weiß ich natürlich nicht, aber ich würde sagen, dass jetzt quasi die Geschäftsstelle, und das ist auch etwas, was ich heute gehört habe, als ich mal nachgefragt habe, und da war wirklich... wurde mir erzählt, sehr große Erleichterung einfach zu vernehmen. Und dass die Leute sich wirklich freuen, jetzt wieder in geregelten Umfang und unter geregelten, ja, wie soll ich sagen, in so einer geregelten Stimmung wieder ihre Arbeit aufzunehmen. Nicht, dass sie vorher nicht gearbeitet hätten, ne? Aber da waren einfach so viele Randerscheinungen auf dieser Geschäftsstelle durch, laut Erzählungen Thomas Wüstefeld, dass das einfach ja, den ganzen Betrieb auch irgendwo behindert hat.
Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt haben wir erstmal so einen Alleinvorstand mit Jonas Bold, was er ja auch zumindest bis zur Winterpause bleiben soll. Glaubst du, dass Bold das so hinkriegt mit den Leuten in der Geschäftsstelle, dass wir auch die Stadionfinanzierung, also die Modernisierung, da irgendwie in den Griff kriegen? Kann Jonas Bold das?
Er muss. ich halte durchaus rein fachlich viel von Jonas Bold. Das ist jetzt natürlich nicht sein üblicher Geschäftsbereich, aber man hat ja mit Herrn Hoover als Finanzdirektor eine, so wie ich höre, sehr kompetente Person doch wahrscheinlich federführend bei dieser ganzen Frage, der sich darum kümmern wird, der schon tief im Thema ist, weil er seit Jahren beim HSV arbeitet und den viele auch eigentlich als Nachfolger von Herrn Wettstein gesehen hätten, der aber dann sich hinten anstellen musste, weil Thomas Wüstefeld in den Vorstand drängte, das ist zu hören. Und was auch zu hören ist, ist, dass eben Herr Hoover kalt gestellt wurde, Zitat Ende. Also, dass quasi die Person, die tief in der Materie ist, gerade auch was die Stadionfrage angeht, was den ganzen Deal mit der Stadt anbelangt, dass die eigentlich vehement an Einfluss verloren hat in diesen 9 Monaten jetzt.
Das ist ja schon spannend, weil Frank Wettstein hat ja so kurz vor seiner Demission noch Erik Hoover eigentlich als seinen Nachfolger ins Spiel gebracht und dann kommen andere an und stellen ihn erstens kalt und wundern sich zweitens, dass es mit der Stadionmodernisierung nicht so vorangeht. Also da passt doch auch irgendwas nicht, oder?
Ja, also so zumindest, wie ich das gerade erzählt habe, und so wie es mir eben erzählt wurde von mehreren Stellen, ergibt es eben halt schon Sinn. Und zwar in der Hinsicht, dass das Ganze einfach jetzt über Monate brach lag und nicht voranging.
Ja, das bedeutet also, wir haben als HSV, ich sage jetzt mal wir als Mitglied, jede Menge Arbeit vor uns, aber vor allen Dingen in der AG, um diese EM hier vielleicht noch zu realisieren. Ich frage mich immer häufiger in letzter Zeit, ob man da nicht lieber darauf verzichten sollte und das Stadion nur in Anführungsstrichen Bundesliga tauglich machen sollte. Und das Image-Schaden kann jetzt ja eigentlich kein großer Faktor mehr sein, weil Image ist ja nicht mehr viel da, oder?
Ja, also wenn es jetzt wirklich, also das wäre natürlich jetzt nochmal ein besonderer Knall, wenn's das interessiert ja dann viele Leute, die sich gar nicht so sehr für Sport interessieren, wenn auf einmal das Thema aufkommt, in Hamburg findet keine EM statt und der HSV ist quasi schuld, weil er das Geld der Stadt anderweitig verwendet hat und so weiter. Also ich glaube, an möglichen Image-Schäden ist da noch viel Luft nach oben. Deswegen sollte man durchaus gucken, dass man dieses Stadion auf Vordermann bringt und dort EM-Spiele austrägt.
Und wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch, dass der Batzen, der nötig ist, um das Stadion EM-tauglich zu machen, der geringere Batzen gegenüber neues Dach, das nötig ist, weil irgendwelche Vorschriften sich geändert haben und sonst bei gewissen Wetterlagen einfach das Stadion gesperrt werden kann. Also wir müssen so oder so eine ganze Menge Geld da reinhauen und dann kannst du es auch gleich für die EM machen.
Ja, und schlagen wir quasi den Bogen zu einem Mann, der wahrscheinlich, beziehungsweise so habe ich das so ein bisschen mitbekommen, auch hier im Podcast nicht so sonderlich beliebt ist, der aber meiner Meinung nach eher Teil der Lösung sein würde als Teil der Probleme in Zukunft. Und zwar Klaus-Michael Kühne.
Wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen.
Ja.
Der fehlte ja noch in unserer schönen Sammlung der grauen.
Dann haben wir irgendwann alle durch, oder?
Oh, mal gucken. Wir finden noch ein paar. Aber Klaus-Michael Kühne, dass er nicht begeistert war, Thomas Wüstefeld bei dessen Finanzierungsplänen fürs Stadion zu helfen, das ist uns allen klar. Das war spätestens, nachdem Wüstefeld seinen Kaufpreis nochmal drücken wollte, wohl auch jedem Uninteressierten klar. Meinst du, da ist jetzt eine Tür wieder aufgegangen, durch die man Herrn Kühne guten Gewissens lassen kann?
Auch hier glaube ich tatsächlich, man muss, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe da nicht viele Alternativen, denn offenbar, zumindest erzählt es Thomas Wüstefeld, hat er ja jetzt viel Zeit damit verbracht, Bürgen für den Kredit, der wiederum für die Stadionsanierung wäre, oder beziehungsweise diese finanzieren soll, dass er dort Bürgen gesucht hat und keine gefunden hat. Das ist ja zumindest mal jetzt das Ergebnis, das Stand heute vorliegt. Und mir fällt halt sonst nicht wirklich jemand ein, der das wirtschaftliche Potenzial hat, in dieser Notlage auszuhelfen. Und da trifft es sich rein theoretisch eigentlich ganz gut, dass man einen HSV-Fan hat, der Milliardär ist, der auch keine Enkel hat und der durchaus das nötige Kleingeld hätte, dem HSV in dieser Situation zu helfen. Und das war ja tatsächlich das einzige wirklich Konkrete, finde ich, was Marcel Janssen heute gesagt hat. Und zwar, dass man aus Sicht des HSV ja schön blöd wäre, wenn man das Geld nicht nehmen würde. Er hat noch den Zusatz gesagt, ne, das habt ihr natürlich auch gehört, vorausgesetzt, er möchte nicht irgendwie seinen Einfluss ausbauen, aber rein von den Finanzmitteln ist Klaus-Michael Kühne vermutlich Teil der Lösung.
Ich glaube auch übrigens, dass die Position des HSV hat sich dadurch verbessert, dass Wüstefeld jetzt raus ist, auch in den Verhandlungen mit Kühne, weil ich glaube, dass Klaus-Michael Kühne mit Jonas Bold kein großes Problem hat. Weil wir erinnern uns, dass Klaus-Michael Kühne ein großer Freund von Rainer Kallmund ist. Und Rainer Kallmund hat Jonas Bold den Weg in den Profifußball geebnet. Also, da denke ich, wird es weniger Probleme geben als mit Herrn Wüstefeld.
Puh, über die Kallmund-Tangente habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. muss er kurz überlegen.
Tanja, mach mal eine halbe Stunde alleine weg. Weil der Thomas und ich gehen mal in Gedanken nochmal einen Schritt zurück.
Na, also als der Ziehvater in Anführungszeichen von Jonas Bold gilt vor allem Michael Reschke. Und wie sehr sich das dann mit Rainer Kallmund noch überschnitten hat. Also man weiß ja, dass Jonas Bold dort als Praktikant mal angefangen hat und so. Kann natürlich sein, ja. Und grundsätzlich ist mir auch nichts bekannt, dass Klaus-Michael Kühne mit Jonas Bold nichts anfangen kann. Und ich glaube, dass Klaus-Michael Kühne ja durchaus die HSV-Spiele anschaut im Fernsehen und den HSV jetzt rein sportlich mit Sicherheit auch auf dem richtigen Weg verorten dürfte. Zumal Jonas Bold ja auch ja, die Arme geöffnet hat mit einem Statement auch vor 3-4 Wochen, schätze ich mal, als er meinte, ja, man sollte sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen mit dem Angebot.
Ja, das nicht zu tun ist fahrlässig. Das hattest du schon gesagt und das hatte Bolt gesagt und Jansen heute auch nochmal. Was mir dabei noch, Tanja und ich haben über dieses 10-Punkte-Papier oder waren es 9 Punkte, ich weiß es gar nicht mehr, von Kühne ja ausführlich geredet, sind das so Punkt für Punkt so ein bisschen durchgegangen und da sind bestimmt so 3-4 Stiegen gewesen, über die wir eigentlich nicht hätten gehen wollen. Also sei es weitere Anteilsverkäufe, sei es diese Kommissionen, die von Kühne bezahlt werden, die dann irgendwas ausarbeiten sollen, da kann Kühne das meiner Meinung nach auch gleich selbst schreiben. Diese Geschichten, glaubst du, da geht Kühne zurück von diesen Forderungen?
Ich denke schon. Also grundsätzlich, ich kenne Klaus-Michael Kühne nicht persönlich, ich habe ihn nie getroffen, aber grundsätzlich halte ich ihn für einen intelligenten Mann. Ich glaube, seine Laufbahn lässt auch diesen Schluss zu. Und ich halte ihn auch prinzipiell für jemanden, der sich reflektieren kann und der vielleicht auch aus vergangenen Fehlern gelernt hat und der nicht mehr, wie er es früher getan hat, allerlei Unsinn macht. Und da kommen eben auch Namen wie Rainer Kallmund irgendwie auf Mallorca ins Spiel und so weiter. Die Geschichten sind ja bekannt. Ja. Ich glaube schon, dass Klaus-Michael Kühne daraus gelernt hat. Und ich glaube, dass dieses Papier, das ihr gerade angesprochen habt, das ist natürlich irgendwie auch so eine Art, ja, wie es bei allen Verhandlungen ist, das ist ein hanseatischer Kaufmann. So, der geht natürlich immer mit einer Art Maximalforderung mit rein. Das schmälert aber nicht unbedingt, meiner Meinung nach, die Motive. Und die Motive, das reine harte Motiv, das ist ja bei Klaus-Michael Kühne nie negativ gegenüber dem HSV gewesen, bei allen Fehlern, die er gemacht hat.
Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass wenn Klaus-Michael Kühne dann auch ohne Anteilssteigerung oder so einfach nur sagt, ich möchte gerne mehr Erklärung haben für das, was ihr da macht. Jonas Bolt kann ihm locker sämtliche Transfers erklären, die er tut. Das macht er ja sowieso auch uns gegenüber immer.
Ja, das denke ich auch.
Ja, ist gut. Also da kommen wir jetzt auch wirklich ins Spekulieren hin. Ich glaube, wir halten einfach mal fest, dass der HSV nicht viele Möglichkeiten, die nicht Kühne heißen, haben wird, mit seinen finanziellen Problemen klarzukommen.
Ja, denke auch.
Ich glaube, wir machen gleich mal was ganz Verrücktes.
Wir reden über Fußball.
Eine Viertelstunde über Fußball. Willkommen zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja und ich haben Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung zu Gast und ja, wir haben uns vorgenommen, über etwas Positives zu reden. Und positiv beim HSV, das ist ja wie immer nur der Fußball, Thomas.
Ich dachte, ich bin im HSV-Podcast. Also müsste man ja eigentlich die ganze Zeit nur über Machtkämpfe und sonstige Querelen reden. Aber ja, probieren wir es mal mit Fußball.
Morgen spielen wir in Hannover. 4-1 und die beiden formstärksten Mannschaften und so weiter und so fort. Man hat viel drüber gelesen, viel drüber geschrieben. Aber vorab, lass uns mal diese bisherige Saisonleistung des HSV bewerten. Oder ich wäre mal gespannt, wie du sie bewertest, Thomas. 7 Siege, 9 Spiele, liest sich wunderbar. Wie schätzt du das neben den reinen Ergebnissen ein?
Also ich persönlich finde, man ist relativ holprig reingestartet. Das Spiel in Braunschweig zum Beispiel, wo man ja gewonnen hat, das Teil dieser 7 Siege ist, das hätte man auch gut und gerne verlieren können. Aber man merkt der Mannschaft an, dass sie nach und nach in den Flow kommt, man hat sich ja eher gefragt, so zu Saisonbeginn, wo ist denn der Flow aus der vergangenen Saison hin? Ne? Also man hat ja die Mannschaft zusammengehalten, man hat sie punktuell verstärken können und so langsam zeigt sich das Ganze und es zeigt sich auch, dass die Mannschaft den Fußball von Tim Walter endgültig aufgesaugt zu haben scheint und dass sie auch ihr Selbstbewusstsein weiter, dass man sich ja angesammelt hatte in der vergangenen Saison, die letzten 6 Spiele oder was das waren, die man da sehr erfolgreich bestritten hat. Ja, und dass das irgendwie so gerade so ein Fundament bildet, mit dem man auf jeden Fall, ich habe es vorher nach oben schielen genannt. Ich glaube, mit dem Potenzial sollte man aber auch dringend aufsteigen.
Ich glaube, das ist auch das Ziel von allen Beteiligten.
Durchaus, klar.
Ich glaube, man kann sich auch gar nichts anderes leisten, wo wir doch gerade schon die ganze Zeit über die Finanzen geredet haben. So ein Aufstieg täte denen auch ganz gut. Du hast schon gesagt, so ein bisschen holprig war es am Anfang auch, dass die Neueinkäufe, die ja gar nicht so vielfältig waren, dass die nicht so richtig reingefunden haben. Man hat aber schon das Gefühl, dass sie jetzt gerade so Laszlo Benes, dass der deutlich besser drin ist. Auch das Königsdörfer macht seine Schritte so nach vorne. Glaubst du, dass sich der HSV wirklich gut verstärkt hat in der Sommerpause?
Ja, also der Meinung war ich auch, bevor die Saison losgegangen war, dass das sind so ein bisschen die logischen, guten Verpflichtungen, meiner Meinung nach, die der HSV da getätigt haben. Also entwicklungsfähige Spieler, die zum Spielstil von Tim Walter passen, die technisch was drauf haben, die Lust auf Pressing auch haben. Und ja, ich finde, da wurde tatsächlich sehr gut eingekauft. Und die Mannschaft hat weiß ich auch nicht, wie ihr das seht, aber vielleicht die höchste Qualität in all den Zweitliga-Jahren. Denn im ersten Zweitliga-Jahr war es zwar die teuerste Mannschaft, aber ich weiß gar nicht, ob die diese Qualität besaß. Oder wie seht ihr das?
Ja, die Qualität, ich glaube, im Einzelnen, individuell hatten sie schon. Aber ob sie die als Mannschaft hatten, das ist die Frage. Und ich glaube, das ist momentan dieser Unterschied. Du hast das ja vorhin angesprochen, mit diesem, nach Kiel war es ja in der letzten Saison, dieses Zusammenwachsen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Mannschaft mit der sportlichen Leitung, mit dem Trainer und auch dem Trainerteam. Das ist, glaube ich, das, was der riesige Unterschied ist zu den vorherigen Jahren. Dass da wirklich dieser Zusammenhalt besteht und dass da auch kein Ausscheren nach links und rechts gibt. Ich glaube, da ist unser Maxi Rohr so ein typisches Beispiel, der wohl relativ lautstark mehr Spielzeit eingefordert hat und daraufhin sich auf der Transferliste wiedergefunden hat. Ne?
Ja, also die haben da schon einen kohärenten Plan, wie dieses Team funktionieren soll. Und das sieht man, finde ich, ja, nicht nur auf dem Platz, sondern auch, was man daneben so mitbekommt, also was diesen ganzen Kollektivgeist anbelangt und die Mannschaftsführung auch von Tim Walter, der ja auch, wie ihr wisst, ein unkonventioneller Typ ist, ne? Also der fordert seine Spieler, aber der fördert sie auch. Und ich finde, also mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich immer Ludovit Reis. Ich weiß noch, als ich die ersten 3-4 Spiele damals in der vergangenen Saison als Neuzugang gesehen habe und mir dachte, ja, irgendwie, der kann schon was, ne? Das sieht man ja, der kann mit dem Ball umgehen, aber der dreht immer ab, der spielt dann den Querpass und so weiter. Und was der für eine Entwicklung genommen hat innerhalb eines Jahres, das ist schon bemerkenswert. Und angeblich steht er ja durchaus jetzt auch auf Wunschlisten von Clubs, die gerade in anderen Kategorien unterwegs sind.
Ich glaube, das ist noch so ein Grund, weshalb wir unbedingt aufsteigen müssen, weil wir sonst in der kommenden Saison eine komplett neue Mannschaft brauchen, weil Daniel Heuer-Fernandes, weiß ich nicht, ob der da noch bleiben würde. Robert Glatzel wäre weg, Ludovit Reis wäre weg, Mario Vuskovic wäre weg. Also,
ja, das hat man natürlich irgendwie jetzt nach der Relegation auch so ein bisschen befürchtet. Ist dann nicht eingetroffen, dass das dann, also da waren sich ja viele sicher, dass Glatzel gehen würde und so weiter. Also da ist das letzte Kapitel der Geschichte natürlich noch nicht zu Ende geschrieben, aber letztendlich hat der HSV ja auch den Stift in der Hand und kann dort seinen Aufstieg hineinzeichnen. Ne? Also das wurde ja auch, haben wir gerade besprochen, das ist natürlich das Ziel und das muss das Ziel sein bei diesem Team, bei dieser Qualität und ja, auch bei den Erfordernissen, die finanziell da sind.
Wir haben vor der letzten oder vor der vergangenen Saison hieß das große Stichwort immer Entwicklung. Und wenn wir jetzt ein Jahr später uns das angucken, würde ich sagen, das Saisonziel haben sie eigentlich komplett erreicht, wenn man das jetzt sich anguckt.
Kann man so sagen. Also ich habe das ehrlich gesagt auch, was Jonas Bold anbelangt, der hat ja immer diesen Begriff, glaube ich, so ein bisschen etabliert auch. Das ist so ein bisschen ja so der das geflügelte Wort rund um den HSV geworden. Und das hat ja eine Zeit lang, hat man das nicht so richtig gesehen, diese Entwicklung. Ne? Also ich finde tatsächlich auch die vorvergangene Saison, als man eben die vier Säulenspieler holte und so weiter, da wurde ja auch viel von Entwicklung geredet. Da finde ich, hat der Begriff nicht zum tatsächlichen Kurs gepasst. Aber seit der vergangenen Saison, als man wirklich dann auf junge Spieler gesetzt hat, als man dann wirklich in Tim Walter eben auch einen Trainer geholt hat, der junge Spieler fordert und fördert, da ist man diesen Weg dann konsequent gegangen. Auch weil man musste. Aber ich glaube, und man sieht gerade, dass sich das auszuzahlen scheint.
Der Witz ist ja, dass eigentlich ja zur vergangenen Saison ja auch wieder diese vier Säulenspieler geholt worden sind. Das ist gut, das war jetzt nicht der Torwart, aber es war dann Schonlau, es war Muheim, es war Glatzel und wen habe ich jetzt vergessen im Mittelfeld? Meffert. Jetzt könnte man Reis noch dazu nehmen oder nicht. Den wollen wir noch
dazu. Vergiss doch Meffert nicht.
Aber das hat Muheim gesagt, ne? Und Meffert gemeint. Sorry, ich bin erkältet, ich darf das. Also ich bin geistig nicht ganz, noch weniger zurechnungsfähig als sonst. Nein, Meffert meinte ich selbstverständlich auf der 6, der Umsaison der Held. Das war im Prinzip von den Transfers natürlich auch gezwungenermaßen, weil die vier alten Säulenspieler halt weggegangen sind, hat man aber im Prinzip das Gleiche wieder gemacht wie im vorigen Jahr.
Ja, aber die sind ja, würde ich mal behaupten, im Schnitt mindestens 5 Jahre jünger als ihre das Vorgänger. Eben, ja. Und da, so wie ich gerade meinte, passt eben das Wort entwicklungsfähig eben noch zu dem, was man dort an Spielermaterial hat. Und die passen auch meinem Eindruck zufolge deutlich besser zum HSV und zum Trainer. Und das Ganze ist einfach viel stimmiger, als es jetzt zum Beispiel mit Klaus Jasula war, der ja über eine gesamte Saison ein kompletter Fremdkörper in Hamburg geblieben ist. So wirkte es zumindest.
Ist schon faszinierend, ne? Man hat plötzlich einen Kader, wo man denkt, oh, da ist ein Plan dahinter. Sowas kennen wir hier nicht. Das ist nicht HSV.
Ja.
Ja, nun haben wir morgen dieses Topspiel, sage ich jetzt einfach mal. Es spielt ja 1-4 und 2-3, glaube ich. In Hannover, wie siehst du da die Chancen vom HSV? Eigentlich sollte das ein relativ offenes Spiel sein.
Ja, also das ist jetzt auf dem Papier natürlich eher eine der schwierigeren Aufgaben, zumal Hannover ja auch gut aufgerüstet hat vor der Saison und den Kader komplett umgekrempelt hat und jetzt vergleichsweise meiner Meinung nach auch mehr Qualität im Kader hat. Aber wenn man sich jetzt die Hannover-Spiele anschaut, und das mache ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, jede Woche in 90 Minuten Abschnitten sozusagen, aber was man so von der Mannschaft mitbekommt, macht die jetzt auch keinen furchterregenden Eindruck, finde ich. Also es waren jetzt durchaus Siege dabei, die eher glücklich waren. So beeindruckend finde ich die Mannschaft nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der HSV da morgen als durchaus klarer Favorit hinfährt.
Ich habe ja immer noch irgendwie im Hinterkopf, dass Hannover so ein bisschen ein Angstgegner vom HSV ist. Ich weiß nicht.
Ist das so? Also das historische Wissen habe ich jetzt zumindest nicht in der
Ich kann es jetzt nicht mit Zahlen untermauern, aber ich weiß, dass wir irgendwie in den blödesten Augenblicken haben wir ständig in Hannover verloren.
Frei nach dem Motto, kommen wir nicht mit Fakten.
Ja.
Aber wie gesagt, letztes Jahr war ja auch dieses doofe 1-0 da und aber
naja, dieses 3-3 gab es ja auch vor vergangenen
Dieses 3-3 nach 3-0 Führung und all solche Sachen, das waren schon so ein paar Auffälligkeiten da im Verhältnis zu den Hannoveranern.
Ja, stimmt schon. Die haben halt auch, das ist vielleicht wirklich ein Problem und das unterschätzt man, glaube ich, manchmal, die haben halt einen unbespielbaren Rasen und das ist natürlich für den HSV nicht gut. Also, der natürlich selbst die Initiative haben will, den Ball laufen da haben lassen will, den Gegner auch ein bisschen müde spielen möchte und also ich bin immer wieder fassungslos, ehrlich gesagt, wenn ich das am Fernsehen sehe, was die da in Hannover für einen Rasen haben.
Das, oh oh.
Also ich komme aus Bayern und wenn man dort auf Regionalplätzen unterwegs ist, die kriegen das alle hin, da irgendwie so einen wunderschönen grünen Teppich hinzustellen. Und in Hannover haben die so einen grausigen Ackerplatz. Es ist nicht zu glauben. Ja, aber damit muss der HSV in der zweiten Liga halt fertig werden. Selber schuld.
Aber Tim Walter hat das ja unter der Woche schon gesagt, so hoffentlich haben die mal den Rasen ausgetauscht. Und
na, ich glaube nicht. Also.
Verdammt.
Wenn dann erst nach unserem Spiel. Ja, also was sie auf jeden Fall haben werden in Hannover, das ist seit, ich glaube, 2 Jahren zum ersten Mal wieder ein ausverkauftes Haus. Das ist, glaube ich, 20 das letzte Mal auch gegen den HSV der Fall gewesen. Also der HSV zieht.
Da war noch so eine kleine Pandemie dazwischen, wollen wir nochmal anmerken, aber ja.
Aber nur eine klitzekleine, also ich habe sie kaum wahrgenommen. Selbstverständlich, da hast du recht, Tanja. Zuschauerinteresse, das ist noch so ein Stichpunkt. Diese, wenn wir jetzt auch nochmal den Faden zurück zur Wüstefeld-Geschichte spinnen. Die Stadionauslastung beim HSV ist überdurchschnittlich gut, also weit über 40.000 im Schnitt. Glaubst du, dass der HSV das, wenn sie schon vernünftig Fußball spielen, das über die Vorstandsgeschichte schaffen, das Stadion leer zu kriegen?
Das ist ja etwas, was der HSV nie schaffen wird, glaube ich. Nie so wirklich schaffen wird, das Stadion leer kriegen. Das ist ja natürlich schon beeindruckend auch, der Rückhalt in der Stadt auch, den der HSV unter den Leuten hat. Und,
du darfst ruhig sagen, dass wir alle bekloppt sind. Wir wissen das.
Nein, ich schätze das Volksparkstadion sehr, auch wenn man dort vielleicht bald mit Baggern auffahren muss. Aber da muss der HSV, glaube ich, noch einiges machen, dass man irgendwie das Stadion leer kriegt. Die Unterstützung ist schon gut.
Nach der Pandemie werden wir sich die Bauarbeiterhelme ausgeben, wenn wir ins Stadion gehen müssen. Ne, keine Masken mehr, sondern Bauarbeiterhelme, weil das Ding so Rott ist. Sportlicher Bereich, haben wir da noch irgendwas? Ich glaube nicht, Tanja.
Ich glaube, du wolltest noch tippen, wie das Spiel morgen ausgeht.
Wollte ich tippen?
Und du wolltest Thomas tippen lassen.
Falls. Ich lasse Thomas tippen. Das kann ich auch viel besser tippen lassen, als selbst zu tippen. Thomas, wie geht denn das Spiel Freitag aus? Oder morgen, besser gesagt.
Ja, habt ihr jetzt belastbare Infos über den Rasen? Oder?
Ja, also, da ist nicht mal als belastendes Info eine Walze rübergerollt. Also.
Na, ich kann ja nicht in den HSV-Talk kommen und gegen den HSV tippen, oder? Also dann, ja, ich glaube wirklich, das wird morgen ein mühevoll herausgeackerter 2-1-Sieg für den HSV.
Tanja, gehst du da mit?
Ich glaube sogar, dass wir zu 0 spielen, also entweder 1-0 oder 2-0 gewinnen.
Ich hatte auch das 2-0, also unser Serien-2-0 auswärts hatte ich auch so vor Augen. Und vielleicht fällt das 2-0 ja auch nicht erst in der letzten Minute, sondern schon in der vorletzten, dass man das ein bisschen entspannter genießen kann, das Ganze. Obwohl, das hat in Kiel ja auch nicht so gut geklappt, mit dem entspannt genießen. sehr entspannt genossen habe ich unser Gespräch, Thomas. War ja, das eine Überleitung? Herzlichen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, gerade zu der Thematik heute hätten wir uns kaum einen besseren Gast wünschen können.
Ja, das vermag ich nicht abschließend zu beurteilen, aber freut mich sehr.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst mal wieder hier im HSV-Talk auf meinem Sport-Podcast. Und Tanja, unser letztes Wort heißt wie immer
Nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf
meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.